Ja, ihr seht schon, wir haben ein bisschen den Raum schon mal ein bisschen vorbereitet für gleich. Ich werde euch hineinnehmen in eine unserer Kernbotschaften auch, die wir meistens ein bisschen ausschauspielern. Und einer unserer Hauptakteure ist auch noch im Stau, kommt auch gleich nicht noch vorbei. Ansonsten wird dann der Axel spontan einspringen dürfen und Jesus spielen, falls Johannes nicht pünktlich kommt. Und ihr dürft schon mal nach vorne kommen, oder Erich, vielmehr du bist ganz wichtig. Und ich möchte euch hineinnehmen, wirklich in diese ausgeschauspielerte Botschaft. Die haben wir vor vielen Jahren zum ersten Mal eigentlich, während wir wirklich buchstäblich versucht haben, mit Händen und Füßen unsere indischen Geschwister zu trainieren. Wir hatten 100 Gemeindegründer dort, die wir alle 3 Monate trainiert haben. Und der größte Teil von denen konnte nicht schreiben und lesen. Waren aber alles Multiplikatoren. Jetzt hatten wir diese 100 Gemeindegründer da vor uns, die zum Teil schon 20 Gemeinden geleitet haben und die nicht lesen und schreiben konnten. Und wir sollten sie trainieren. Und das ist natürlich sehr herausfordernd für jemanden, der gerne trainiert, gerne sagt, macht euch Notizen, bitte schreibt ordentlich mit, lest das doch mal gerade vor, lest das zu Hause noch mal nach und alles keine Chance. Und wir haben echt ein bisschen geschwitzt und haben gedacht, wie können wir jetzt gut Leute tief hineinnehmen? Und dann haben wir mit Händen und Füßen angefangen zu predigen und möglichst sichtbar zu machen und haben währenddessen diese Schlüsselbotschaft eigentlich auch recht spontan plötzlich gepredigt und gemerkt, dass genau das so sehr sichtbar macht, was wir möchten, was passiert, wo wir einen Zugang zu brauchen. Und da nehme ich euch jetzt mitten hinein. Wir werden es eben ein bisschen ausschauspielern, diese erste Runde, die erste Stunde. Und ich bete, Heiliger Geist, dass es nicht nur wie ein Schauspiel, nicht eine Veranschaulichung nur rüberkommt, sondern Herr, dass du uns in diese Realität hineinnimmst. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir für die Realität deines Wortes. Und ich bete, Herr, dass du heute auch wieder, bete ich Epheser 1, erleuchte die Augen unserer Herzen, Herr. Dass wir heute Nachmittag und heute Abend, dass unsere Augen mit Licht durchflutet werden, dass wir mehr mitbekommen. Dass wir dich sehen und die Herrlichkeit deines Reiches. Und dass wir in Kontakt kommen mit der Realität deines Wortes, Herr. Hilf du da, Heiliger Geist, sowohl während ich spreche, aber auch während jeder hört und sieht. Und rede du selbst über das hinaus, was ich rede. Und bring du total Licht und Offenbarung auf jeden, Herr, hier im Raum. Und auch jeden, der das später nochmal anhört, Herr. Amen. Ich nehme euch hinein mit in den Garten Eden. Eindeutig, das ist das Paradies hier. Und Adam und Eva haben sich im Garten bewegt, haben Dinge entdecken können. Gott hatte diesen Garten geschaffen, gezielt für seine Schöpfung, seine Kinder. Und hat Adam und Eva geschaffen und in diesen Garten platziert. Und alles war dort spannend zu entdecken, aber das Entscheidendste, das Bedeutendste und das Herrlichste an diesem Garten war, dass sie in der Kühle des Abends sich bewegen konnten in dem Garten und die sichtbare und unsichtbare Welt miteinander waren und Gott war da, der Vater war da und er war abends und ging mit Adam und Eva in der Kühle des Gartens spazieren und hat angefangen zu erklären, die Schöpfung und das, was dort er erschaffen hat und was für Tiere er dort hatte und alles, was er sich gedacht hat und hat mit Adam und Eva tiefe, enge, nahe Gemeinschaft gehabt. Da gab es keine Trennung zwischen der Gegenwart des Vaters, des Schöpfers und seinem Geschöpf. Adam und Eva waren in tiefer Gemeinschaft mit dem Vater im Garten und dieser Garten bestand aus der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gleichzeitig. Das war ein Garten, in dem alle möglichen wunderbaren Früchte zu finden waren, Bäume, Gewächse, alles Mögliche. Und die Bibel sagt uns, mitten in diesem Garten gab es auch zwei Bäume. Das waren eben keine normalen Apfelbäume, keine Mangobäume. Das waren zwei geistliche Bäume. Wer weiß, wie diese Bäume heißen? Der eine Baum heißt der Baum der Erkenntnis von was? Von Gut und Böse, genau. Und das andere ist der Baum des Lebens, genau. Und ihr beide, Isa und Susanne, ihr dürft mal nach vorne kommen und ihr dürft euch kurz entscheiden, wer von euch welchen Baum spielt. Das heißt, nein, Michael, dich brauche ich auch noch. Du darfst auch gleich nochmal hochkommen. Ihr beide dürft die Bäume spielen. Ein Baum hier, ein Baum dort. Michael, du darfst den anderen Baum spielen. Du bist mal der Baum des Lebens. Und Susanne spielt den Baum der Erkenntnis. Und ihr dürft mal einen Baum spielen. Genau. Super Bäume. Sehr gut. Das ist auch für die meisten immer das erste Mal, dass man so einen Baum mal gespielt hat. Man darf sie dann auch manchmal im Wind bewegen und so. Das sind die Bäume im Garten. Und dort eben, das ist gut manchmal nochmal zu registrieren, das ist eben kein normaler Apfelbaum gewesen. Kein Mangobaum, kein natürlicher Baum, sondern ein geistlicher Baum. Und doch haben Adam und Eva diese Bäume sehen können mit diesen Augen. Und haben diese Bäume gesehen und die waren schön anzuschauen. Beide waren schön anzuschauen und sehr attraktiv, sehr begehrenswert. Und dann, wir kennen alle diese dramatische Geschichte, am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse taucht an einem Tag eine Schlange auf. Jetzt Adam und Eva waren ja eigentlich als Wächter in den Garten bestellt worden. Und das Dumme ist, Eva hat anstatt zu registrieren, die Schlange gehört da gar nicht hin. Die hätte da gar nicht unbedingt sein sollen in dem Garten. Hat aber stattdessen, anstatt zu sagen, nee, du musst hier weg von unserem Garten, hat sie angefangen mit der Schlange sich zu unterhalten. Vielmehr die Schlange hat angefangen zu sprechen. Und hat angefangen mit Eva zu sprechen und hat gesagt:
Hallo Eva.
Hallo.
Schau mal, wie fein, dass dieser Baum ausschaut. Möchtest du nicht davon essen? Er ist doch wunderbar zu essen. Gott hat sicher nicht gesagt, dass du nicht von diesem Baum essen darfst.
Genau. Die Schlange bietet diesen Baum an und kommt und hinterfragt krasserweise auch gleich das Reden Gottes und sagt, hat Gott wirklich verboten, dass ihr von allen Bäumen im Garten esst? Das ist so diese Frage, die die Schlange gestellt hat. Hat Gott euch verboten, von allen Bäumen im Garten zu essen? Eva natürlich reagiert und sagt, nein, nein, wir dürfen von den Bäumen im Garten essen, nur von diesem einen nicht. Ist ja nicht so, dass sie nicht von den Bäumen im Garten essen durften. Nur dieser eine nicht. Von dem dürfen wir nicht essen, denn wenn wir von dem essen, dann werden wir sterben müssen.
Hat das Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben müsst? Nein, das denke ich nicht. Ihr werdet so sein wie Gott. Ich weiß, ihr werdet so sein wie Gott. Ihr werdet erkennen das Gute und das Böse.
Aha.
Das hat er sicher nicht so gesagt.
Okay. Ich werde sein wie Gott. Erkennen, was gut und böse ist, erkennen, was richtig, was falsch ist, das klingt doch gut. Ja, das gefällt mir. Ich möchte selber entscheiden können, was richtig für mich ist, was gut für mich ist. Das ist eigentlich viel besser wahrscheinlich. Dann muss ich mich nicht verlassen auf ihn. Ich kann ja selber das rausfinden. Ich kann sein wie Gott selber und das selber entscheiden, was gut für mich ist. Selber entscheiden, was böse und richtig ist. Und doch, das gefällt mir. Und Eva nahm von diesem Baum, aß von dieser Frucht und fiel tot zu Boden. Nein, verhaltenes Gelächter hier. Bei Kindern gibt es lauten Protest. Nein, stimmt nicht. Sie ist nicht tot zu Boden gefallen, stimmt's? Sie ist nicht tot zu Boden gefallen. Was ist denn dann da falsch? Hat Gott etwas gesagt, was nicht stimmt? Hat er nur gesagt, sie würden sterben, aber sie sind gar nicht gestorben? Was ist passiert? Adam und Eva sind nicht körperlich gestorben, jedenfalls nicht sofort. Nach ein paar Jahren dann schon. Also Sterblichkeit kam sofort in ihr Leben. Aber was augenblicklich sofort auch passiert ist, ist, dass ihr Geist die Fähigkeit, mit Gott zusammen zu sein, jetzt dürft ihr beiden Bäume, ich mal das schnappen und an einer Seite hochhalten. Was sofort passiert ist, als Adam und Eva, genau, super, als Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, ist, ihr Geist wurde inaktiv, starb, wurde ohne Leben, war inaktiv Gott gegenüber, sie konnten Gott nicht mehr genießen, mit Gott keine Gemeinschaft mehr haben, waren getrennt von ihm, und das ist das, was augenblicklich geschah. Augenblicklich haben Adam und Eva auf sich selbst geschaut, abgewendet von dem, der das Leben ist. Das ist das Dramatische, was passiert beim Sündenfall, dass diese Abwendung von dem Leben selbst, der Blick auf sich und wo sie dann merken, oh, ich bin nackt, das ist das, was so tödlich ist. Wegschauen von ihm, der das Leben ist, auf sich selber schauen und dadurch wieder im Tod sind und die Trennung kam zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Und Gott selber auch, er kam dann in den Garten und anstatt einfach seinem Geschöpfen sofort zu begegnen, hat er rufen müssen und hat gesagt,
Adam, Adam, wo bist du?
Weil Adam und Eva zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit hat sich der Mensch versteckt vor Gott. Gemerkt, ich bin nackt, ich habe Angst vor Gott. Das war vorher nicht. Und es war eine dramatische Situation für den Menschen, aber auch für Gott, dass diese Trennung kam zwischen den Menschen und Gott selbst. Und ihr seht es hier, das finde ich immer so krass an dieser Sichtbarmachung. Ihr seht, dass es nicht nur eine Auswirkung hatte auf die persönliche Beziehung zu Gott, sondern es kam auch zu einer Trennung zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Adam und Eva wurden dann auch des Gartens ja verwiesen. Wir wissen das alles, das ist nichts Neues in dem Sinn. Aber wir müssen registrieren, dass das dramatisch ist, dass sie den Zugang zur unsichtbaren Welt, zum Himmelreich verloren haben in dem Moment und Gott nicht mehr sehen konnten, nicht mehr Kontakt haben konnten zu der Herrlichkeit des Gartens und der Gegenwart Gottes und dadurch nur noch im Kontakt waren mit der sichtbaren Welt. Ab dem Moment konnten Adam und Eva die unsichtbare Welt und die Herrlichkeit Gottes nicht mehr sehen und auch nicht mehr ertragen. Und zum Glück hat aber Gott im Unsichtbaren, im Thronsaal schon von Anfang an einen Erlösungsplan geschmiedet. Und dazu rufe ich jetzt mal dich, Johannes, mit zum Vater. Jesus war nämlich beim Vater. Und es gab schon einen Rettungsplan, gleich von Anfang an.
Jesus, sieh, was geschehen ist. Die Menschen sind von uns getrennt und wir können auch nicht zu ihnen. Jesus, mein Sohn, würdest du hingehen, um diese Trennung aufzuheben zwischen uns und den Menschen?
Ja, Vater, ich werde gehen.
Dann sende ich dich in diese Welt hinein, damit du diese Trennung aufhebst.
Das ist genau das, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz, deswegen, das ist dieser historische Moment, wo es dann auch heißt in der Bibel, der Vorhang im Allerheiligsten zerriss. Jesus kam, er nahm alle Schuld auf sich am Kreuz, aber er tat nicht nur das, dass er die Schuld auf sich genommen hat. Am Kreuz hat Jesus Christus den Vorhang zerrissen, die Trennung zerstört. Der Weg zu Gott ist frei durch ihn. Das ist das, ich weiß, das ist die Kernbotschaft, die wir alle kennen. Und doch möchte ich, dass sie heute noch mal tiefer greift in diese Dimension von Zugang in die Gegenwart Gottes. Weil das ist so erstaunlich, was er getan hat, dass wir das eigentlich, ich selber will das hören, weil das so herrlich ist, was er getan hat. Christus kam und er nahm die Schuld auf sich, er nahm die Verlorenheit auf sich, aber er zerstörte auch die Trennung, der Vorhang zerriss. Wir lesen das manchmal so ganz normal und selbstverständlich, dass wir das einfach da wissen, oh ja, der Vorhang ist zerrissen. Aber wir haben manchmal nicht mehr in Erinnerung, was das bedeutet. Bis Jesus kam, durfte nur ein Hohepriester einmal im Jahr unter Lebensgefahr in die Gegenwart Gottes. Es war keine Chance für Gemeinschaft mit Gott, Gott zu sehen. Die Bibel hat sogar gesagt, wer mich sieht, der muss sterben. Wer das Angesicht Gottes sieht, der stirbt. Das war diese Situation des Sündenfalls. Aber Jesus kam und der Vorhang zerriss und plötzlich bekam der Mensch Zugang zu Gott, aber auch Gott wieder Zugang in die Erde. In einer ganz anderen Weise, wie es vorher nicht war seit dem Sündenfall. Darf der Herr Ende zwischendurch auch runternehmen? Das muss man nämlich echt aushalten, das ist gar nicht so einfach. Er ist trainiert von den Kids for Jesus. So habe ich erst Axel und dann Johannes, der Jesus in dem einen Lied. Da drüben, ich habe ihn schon als Backup gehabt, falls du zu spät kommst. Genau. Und das ist das, danke, ihr dürft jetzt, das heißt, nein, habt ihr noch ein bisschen Kapazität? Dann würde ich euch gleich noch eine Runde beanspruchen, wenn wir schon mal hier, dann bilden wir hier einen Corona-konformen Pool von Akteuren. Ich habe nämlich gedacht, es ist gut, wenn ich meine Familie mit einbeziehe, dann funktioniert das alles gut. Also, Johannes, du darfst jetzt Johannes lesen. Johannes, Kapitel 10, Vers 9. Jesus spricht hier und er sagt:
Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Sagst du es euch nochmal? Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.
Genau, das steht hier einfach. Das ist so eine ganz starke Bibelstelle. Du kannst mal einen Schritt nach vorne machen. Das Kreuz nochmal. So, Jesus sagt, ich bin die Tür. Ein kleines Stück zurück. Wir hantieren hier mit gefährlichem Grund, weil es ist recht rutschig. Meistens liegt es nicht auf dem glatten Grund. Deswegen bewege ich mich vorsichtig. So, Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, nur wer durch ihn durchgeht, wird gerettet. Er hat Zugang zum Vater, ist gerettet, darf in die Gegenwart Gottes und ist errettet worden. Das ist logisch. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal mitgedacht habt, darf ich wieder hinsetzen, wenn wir errettet worden sind, wenn er die Tür ist, warum heißt es dann, wer wird errettet werden, aber dann wird er eingehen und ausgehen und Weide finden? Wenn du errettet bist, dann gehst du doch gefälligst nicht wieder raus. Was bedeutet denn das? Das macht doch gar keinen Sinn. Der wird ein- und ausgehen und Weide finden. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Seid ihr schon mal gestolpert darüber, wo ihr denkt, warum? Wieso denn ein- und ausgehen? Und Jesus ist die Tür. Und das ist das Geniale. Das ist das, worum es heute eigentlich in diesem ersten Bereich vom Nachmittag überhaupt geht. Ist, wer durch ihn eingeht, wird gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Warum? Weil wir durch Christus die Tür plötzlich wieder Zugang haben zur unsichtbaren Welt, zum Herrschaftsbereich Gottes, zum Königreich und zur sichtbaren Welt. Und wir Weide finden, zum Beispiel die Weide von Psalm 23, finden im Königreich und hier darin leben, hier auf der Erde. Ihr merkt das schon, ich mache das hier mit meinem Körper die ganze Zeit. Wir leben eigentlich an der Tür, in der Tür und finden Weide vom Unsichtbaren, vom Königreich Gottes fürs Leben hier auf der Erde. Das ist das, was durchs Kreuz passiert. Das ist das, wofür die Tür da ist, dass wir Zugang haben zu Gott. Aber auch, wir sind ja nicht mehr der Errettung von der Erde weggebeamt worden. Wir sind ja, haben uns ja nicht bekehrt und sind dann alle direkt einfach zu Gott in den Thronsaal und sind hier auf der Erde nicht mehr zu finden. Wir sind ja noch auf der Erde. Aber im Unsichtbaren haben wir Zugang zum Thron der Gnade, das lesen wir im Hebräerbrief, wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade, wo wir Barmherzigkeit finden und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Und wir dürfen mit Freimütigkeit hinzulaufen, jederzeit, weil der Weg offen ist, die Tür ist da, Christus hat das möglich gemacht. Das ist das, was Jesus auch getan hat. Er hat wirklich Himmel und Erde wieder miteinander verknüpft. So, das geschieht in Jesus. Wer von neuem geboren ist, das habe ich euch gestern schon gesagt mit der Geschichte mit Nikodemus. Wer wiedergeboren ist, wer durch Christus gerettet ist, der kann nämlich dann ins Reich Gottes eingehen und das Reich Gottes sehen. Johannes Kapitel 3 hatten wir gestern Abend. Für jeden, der durch Christus gerettet ist, ist der Zugang zum Königreich Gottes wieder offen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jesus sagt eben, ich bin die Tür. Und ich, das war jetzt Johannes Kapitel 10. Und jetzt gehen wir in zwei weitere Bibelstellen, Kolosser 1 und Epheser 1. Ganz, ganz spannende Bibelstellen, die ganz zentral wichtig sind, zu verstehen, was noch am Kreuz passiert ist. Kolosser 1 und Epheser 1. Upsala. Epheser 1 ab Vers 10, da lesen wir, dass Gott einen Plan hatte, nämlich für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Also die Bibel sagt hier, Gottes Plan war, wenn die Zeit erfüllt ist, dass er in dem Christus alles, was im Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, wieder zusammenfügt in ihm. Ich weiß, es ist jetzt schwierig, sich vorzustellen, Johannes ist schon groß, aber trotzdem... Das sprengt unseren Verstand, das sprengt unsere Vorstellungskraft, dass Gott alles, was im Himmel ist und alles, was da auf der Erde ist, in Christus zusammenfasst. In Christus zusammengefügt hat. Das ist tatsächlich, was das Wort Gottes hier sagt. Das war jetzt die Epheserstelle. Im Kolosserbrief, auch Kapitel 1, lesen wir praktisch dasselbe. Da lesen wir ab Vers 19, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn zu versöhnen, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Nochmal, im Prinzip genau dasselbe. So, in ihm hatte Gott gedacht, alles zusammenzufassen. Himmel und Erde zu versöhnen. Und das hat er gemacht in Christus. Als Jesus Christus starb und auferstand, wurden Himmel und Erde in ihm versöhnt. Jetzt der spannende und wichtige Unterschied zu einer Allversöhnung ist, dass diese Versöhnung nicht generell gilt für jeden, sondern für alle, die in Christus sind. Okay, das ist nur in ihm. Nur in ihm sind Himmel und Erde versöhnt. Nur in ihm sind Himmel und Erde zusammengefasst, nicht generell, aber in Christus sind Himmel und Erde zusammen. Jetzt, wo sind du, bist du und ich in diesem Bild? Himmel und Erde zusammengefasst in ihm und wo bist du, wo bin ich? Auch in ihm. Stimmt es? Ist das das, was das Wort sagt? Wir sind in Christus. Ja, das ist wirklich, was die Bibel sagt. Wir sind in Christus, Himmel und Erde sind in Christus. Auch da nochmal, was bedeutet das dann für uns? Wenn Himmel und Erde in ihm zu finden sind, der ganze Himmel und die ganze Erde, wir sind auch in ihm, wozu haben wir dann Zugang? Zum Himmel und zur Erde. zum Himmel und zur Erde. Ich weiß, ich sage eigentlich immer wieder dasselbe. Kommt man sich manchmal ein bisschen dumm vor, wenn man dann denkt, hast du schon gesagt? Ich bin ja nicht dumm, aber ich möchte, dass das tief sich einprägt bei uns, weil das sind die extremen Offenbarungen eigentlich. Prophetischer kann es nicht werden. Also im ganzen Reich Gottes wird es nicht prophetischer, als dass wir diese Offenbarungen in Christus sehen und merken, das hat er getan. Also das ist die tiefste, höchste Offenbarung, die wir haben können, ist diese Offenbarung, dass Christus alles eröffnet hat im Zugang zum Himmelreich und dass wir in ihm buchstäblich alles finden, was den Himmel ausmacht und was die Erde ausmacht. Das macht uns dann, wenn wir in ihm sind, zu außergewöhnlichen Menschen. Menschen, die auf der Erde leben und die doch im Himmelreich leben. Die im normalen Arbeitsplatz sitzen und die gleichzeitig Zugang haben zum Thron der Gnade. Die nicht erst 2-3 Tage beten und fasten müssen, bis sie Zugang haben zum Thron der Gnade und dann aus der Gebetskammer wieder zurückkommen in den Beruf und sagen, jetzt habe ich was. Sondern die am Schreibtisch sitzen können, die auf der Erde sind und gleichzeitig im Himmel und sagen, Vater im Himmel, hast du eine Versorgung für hier, für heute? Wir haben hier Krise im Job gerade. Und wo sie aus dem Himmelreich vom Thron der Gnade Hilfe empfangen können für jetzt, für rechtzeitige Hilfe. Niemand sonst kann so effektiv Hilfe und Gnade hineinbringen in diese Welt wie die Söhne und Töchter Gottes. Niemand sonst hat die Fähigkeit, Versorgung aus dem Himmelreich auf die Erde zu bringen, als wir. Das kann nicht der höchste Politiker, wenn er nicht wiedergeboren ist. Das kann nicht die reichsten Leute dieser Erde, die nicht wiedergeboren sind. Wir haben die größtmögliche Möglichkeit, dieser Welt zu dienen, indem wir das Himmelreich buchstäblich in diese Welt hineinbringen können, weil wir in ihm sind und weil in ihm Himmel und Erde zu finden sind. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, noch einmal zurück zu Johannes Kapitel 10. Jesus ist die Tür und jetzt dürft ihr beide, Susanne und Michael, ihr dürft ein bisschen näher kommen, ihr dürft mal die Tür so auf von hier aus bei da stehen und so eine Tür machen, genau so. Du machst so, genau. So, Jesus, hatten wir schon, Jesus ist die Tür. Jetzt sehen wir die Tür hier. Jetzt in diesem Fall werde ich jetzt dann, Jesus, darfst du dich dann hinsetzen. Vielen Dank. Wunderbar. Weil jetzt, Jesus bleibt weiter stehen, weil Jesus hat gesagt, Jesus ist die Tür. Also Jesus ist noch immer da. Er ist nämlich die Tür. Wenn jetzt er sagt, Jesus ist die Tür, was ist Jesus noch? Jesus ist auch das Wort. Stimmt's? Wo steht es, dass Jesus das Wort ist? Genau, super. Johannes Kapitel 1. Jesus ist auch das Wort. Das Wort, das im Anfang war. Jesus ist die Tür. Jesus ist das Wort. Jetzt simpler Dreisatz. Was heißt das dann? Wenn Jesus das Wort ist, wenn Jesus die Tür ist, dann ist das Wort auch die Tür. Genau, und das ist der Titel ja auch von heute Nachmittag, die von euch den Programmflyer wach durchgelesen haben. Heute Nachmittag heißt das Thema, das Wort ist die Tür. Jesus ist das Wort, Jesus ist die Tür, das Wort ist die Tür, nämlich die Tür zum Himmelreich. Die Tür zu deiner Heimat. Ihr beiden, ihr seid wunderbar. Ihr dürft jetzt Türpfosten spielen. Das wird mich auch dann an der Zeit schwer. Seid ihr mal wunderbare Türpfosten? So, Jesus ist die Tür. Jesus ist das Wort. Das Wort ist die Tür. Und das ist für uns der entscheidendste Schlüssel überhaupt für Verständnis von Zugang zu unserer Heimat im Königreich Gottes. Weil manchmal, wenn man denkt, boah ja, ich habe Heimat im Königreich Gottes, aber wie lerne ich das jetzt kennen? Wie lerne ich jetzt im Königreich Gottes zu leben? Wie kann ich entdecken, was im Königreich Gottes alles da ist? Der Schlüssel ist die Tür, nämlich die Tür des Wortes. Durch das Wort entdeckst du, was im Himmelreich ist. Das Wort ist der Durchgangsweg hinein in die Realität dessen, was im Himmelreich da ist. Es gibt keinen anderen Weg, keinen sichereren Weg, als die Offenbarungen des Wortes, das wir lesen und entdecken. Das Wort ist eben nicht nur ein Instruktionsbuch. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch voll interessanter Poesie oder Geschichten oder ermutigende Worte oder Aufträge und Erklärungen, wie wir zu leben haben. Das Wort ist lebendig. Das Wort ist lebendig. Das Wort ist eben, ich weiß, wir haben das manchmal, oder viele haben das wahrscheinlich gesungen und kennengelernt und gehört, lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Bet jeden Tag, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr das? Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Und dann geht's immer weiter. So, das haben wir gesungen und wir haben das ganz brav gemacht, die Bibel gelesen. Ich auch. Und wir lesen dann die Bibel und wir wollen ja wachsen, aber wir verpassen manchmal, dass das Wort lebendig ist. Und wir kommen in Kontakt mit den Worten, aber manchmal nicht mit der Kraft. Wir lesen Informationen, aber entdecken nicht die Realität. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen müssen, die Bibel soll nicht einfach nur gelesen werden. So, das ist jetzt wieder so eine gefährliche Stelle, wo man sagt, oh, man kann mich jetzt falsch zitieren. Esther sagt, man soll die Bibel nicht mehr lesen. So, aber das ist nicht, was ich sage. Ich sage, ihr sollt sie eben nicht nur lesen, sondern ihr sollt aus der Bibel euch ernähren. Ihr sollt aus den Quellen des lebendigen Wassers schöpfen. Ihr sollt durch das Wort Gottes hineintreten und buchstäblich im Wort Gottes leben lernen. Denn das Wort wird deine Heimat. Das Wort ist unser Lebensraum. Im Wort Gottes findest du all das, was Gott dir verheißt im Königreich Gottes, findest du im Wort und buchstäblich, das Wort Gottes soll dir zur Heimat, zum Lebensraum werden. Dass du darin lebst und dich darin bewegen kannst und es dir vertraut ist, dass du nicht nur liest, jetzt, wir hatten das gestern schon mal, im Unlimited, war schon mal dieses, das Wort, die Burg, dass der Herr unsere Burg ist, der Herr ist unsere Festung. Das lesen wir ja in den Psalmen. Und manchmal denken wir, ja, okay, der David war halt Poet. Der hat Sachen schön ausgedrückt. Eigentlich wollte er sagen, Gott ist mein Schutz. Aber er hat es halt schöner, poetischer gesagt. Er hat gesagt, der Herr ist meine Burg. Nein, nein. David war nicht nur Poet. David kannte Gott. Er kannte die Realität und er wusste, die Wahrheit und die Realität ist, der Herr ist meine Burg. Und er kannte ihn so und er wusste, dass es in der unsichtbaren Welt diese Realität gibt, wo er hineinfliehen kann, wo er auch sagt, der Gerechte läuft dorthin und wird gerettet. Ist sicher, ist geschützt in der Burg. David kannte diesen Ort. Er kannte den Herrn als seine Burg. Und er wusste, wow, hier kann ich aus den Turbulenzen meines Lebens hineinrennen, laufen. Und buchstäblich kommt meine Seele hier zur Ruhe, weil er meine Burg ist und weil die Feinde außerhalb bleiben müssen und da eine Festung ist. Und das Wunderbare ist, das ist eben jetzt das, was mit Jesus entscheidend anders geworden ist, dass dann wir Zugang haben zu dieser Burg, aber diese Burg auch mit uns ist auf dieser Erde. Du läufst nicht nur für eine Gebetszeit hinein in die Burg. Du sollst und darfst leben auf der Burg. Du wirst ein- und ausgehen und eine Weide finden und eine Burg finden. Und dann darfst du in der Burg sein, am Arbeitsplatz. Dann sitzt du an deinem Computer, arbeitest da so vor dich hin. Plötzlich gibt's so einen Notruf von zu Hause. Deine Frau ruft an und sagt, hier, irgendwas ganz schwierig passiert, wir bringen das Kind gerade, hat sich das Bein gebrochen, wir bringen es gerade ins Krankenhaus, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, die Frau ist ganz aufgelöst, du bist da im Büro und denkst, oh Mann, was mache ich jetzt? Und du bist aber schon den ganzen Tag in der Burg, weil du hast das morgens gelesen, du hast dich in die Burg platziert und sagst, okay Schatz, ich nehme uns jetzt gerade mal alle mit in die Burg. Gott ist da. Er ist nicht weit weg. Wir sind erstmal sicher, weil wir leben zum Glück in einer Burg. Und das, wenn wir trainiert sind, das Wort real zu nehmen, buchstäblich, kann dein ganzes Sein, Körper, Seele, Geist, aber wirklich bis hin der Körper, dein Blutdruck kann runtergehen, wenn du dem Wort glaubst und das Wort kennst als Realität. Und dann jemand nur sagt, der Herr ist gerade jetzt da, er ist deine Burg. Alles kommt zur Ruhe, es ist real, er ist das. Das ist ein Lebensort, den ich kennen möchte mit meinem Leben. Den ich auskosten möchte, in der Burg zu leben, hier mitten in Deutschland. Und mit der Burg am Arbeitsplatz zu sein. Das ist so einer der Schätze, den wir im Wort entdecken. Ich merke jedes Mal, das ist ja nur ein Vers, ist ja nur eine Facette von dem, wie er ist. Aber ich darf meinen Heimatsort finden in dieser Burg. Das ist meine Heimat. Ich lebe in einer Burg. Das fand ich schon als Kind toll. Ich wollte immer auf einer Burg leben. Johannes hat sogar hier auf der Sparrenburg die Führungen gemacht. Wir haben die Sparrenburg geliebt. Aber wir dürfen in einer Burg leben. Nicht mal nur Touren machen, nicht mal nur Führungen machen. Wir dürfen in der Burg leben und Burgfräulein sein. Das ist herrlich. Aber es ist nur ein Heimatpunkt, ein Lebensort, an dem wir sein dürfen. Das ist so viel mehr. Nehmen wir einen anderen, Psalm 23. Auch das ist nicht nur poetisch gemeint, der Herr ist mein Hirte. Nein, der Herr, unser Gott, er ist der Hirte. Er ist König, aber er ist auch der Hirte. Wenn ich das im Wort entdecke und sage, oh, danke, dass ich einen Hirten habe, dann macht mich das gleich zum Schaf. Ich muss mir gerade auch mal meine... Das machte mich was mit unserer Identität gleich. Wenn er der Hirte ist, bin ich Schaf. Und das ist herrlich. Oh, und dann kann ich ein bisschen näher hin zum Hirten, weil Schafe brauchen einen Hirten. Schafe sind dumme Geschöpfe. Süß, aber nicht mal oft sogar kuschelig. Die sind echt, die stinken oft und sind echt dumm. Also dumme Tiere. Und Schafe brauchen einen Hirten. Und einen geduldigen Hirten, weil Schafe sind echt manchmal störrisch. Und wenn du aber merkst, der Herr ist mein Hirte, oh, danke, ich muss einfach nur Schaf sein und er darf führen. Und ich als Schaf gehe ihm hinterher. Dann muss ich nicht rausfinden, wie ich dann laufe, was ich heute mache, wie ich mein Leben gestalte. So, ich darf ihm nachlaufen. Der Hirte weiß schon, was er macht. Er führt mich und er führt mich mit meinem Leben ganz geduldig. Und dann führt er mich, wie wir auch lesen im Psalm 23, zu grünen Wiesen, Weiden, wo wir lagern können, manchmal uns erholen, uns nähren und auch zu frischen Wasserquellen. Und wo ich mitten dann im Arbeiten, ich habe echt ein bisschen Durst und der Hirte gibt mir das frische Wasser. Dankeschön. Und das ist real. Und das ist nicht nur real morgens in meiner stillen Zeit. Das ist real am Arbeitsplatz. Und deswegen eine meiner Lieblingsfragen, zum Beispiel auch für ein neues Jahr oder eine neue Woche, ist, Gott zu fragen, Gott, wie möchtest du mir in diesem Jahr begegnen? Wie bist du mit mir in diesem Jahr? Wie soll ich dich tiefer kennenlernen? Weil dann kann sich dieser Bereich von meiner Heimat in ihm und meiner dazugehörigen Identität in dem Jahr tiefer in meinem Leben entfalten und ich kann es tiefer entdecken. Ich lerne den Hirten dann tiefer kennen. Ich lerne meine Identität als Schaf tiefer kennen. Das ist jetzt vielleicht nicht das Erste, womit du gerechnet hast, wenn es um Identität und Heimat geht, dass ich dir verkünde, dass du ein Schaf bist. Aber das ist was Herrliches. Ich bin so froh, Schaf sein zu dürfen. Ich bin so froh, nicht in allem selber clever sein zu müssen. Ich bin nicht die Weiseste. Aber mein Hirte ist es. Und er macht es gut. Das Einzige, was ich sicherstellen muss, ist, dass ich höre, wenn er was sagt. dass ich reagiere, wenn er mit seinem Stab, mit seinem Stecken oder mit seiner Hand mich führt und dass ich seiner Leitung folge. Und das ist genial. Dadurch habe ich Heimat bei ihm und Identität in seinem Reich, gemäß dessen, was das Wort sagt. Und ich garantiere dir, das macht einen gewaltigen Unterschied für jeden Lebensbereich, wenn du diese Identität kennenlernst. Und wieder, danke Hirte, wieder auch da, das ist ja auch wieder nur ein Puzzlestückchen. Das hoffe ich, dass das dieser Nachmittag macht, dass ihr merkt, wow, das sind jetzt nur zwei Zitate von zwei Versen, der Herr ist unsere Burg und der Herr ist der Hirte, allein die schon können dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Wenn du darin lebst, kann alles in deinem Alltag anders sein, wenn du die Burg kennst und den Hirten kennst. Aber da ist noch so viel mehr im Wort. Und die Frage ist, wie viel vom Wort Gottes kann in unserem Leben manifest werden? Wie viel vom Wort Gottes entdecken wir als unsere Heimat? Jetzt, Isa, darfst du mir mal helfen? Ich nehme euch noch in eine letzte Welle rein. Den Stuhl bräuchte ich einmal dann da oben, Isa. Und jetzt gehen wir noch in einen letzten Vers hinein für diesen Nachmittag. Super. Du darfst mir gleich zu dir als der Tür den Stuhl platzieren. Du bist an der Tür hier, genau, wunderbar. Weil ich mache das noch einmal sichtbar. Also Sie sind weiter die Tür, ne? Wir leben in Christus, wir leben in der Tür, im Wort. Das Wort ist die Tür. Und ich bin jetzt gerade frisch aufgestanden. Es ist gerade morgens und mein Wecker hat geklingelt. Oh, und ich bin noch ein bisschen müde. Und ich habe natürlich brav meine Bibel rausgeholt und lese gerade hier momentan in meinem Bibelleseplan Jesaja. Und bin jetzt hier gerade angekommen bei Jesaja 61. Und da lese ich da: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden die gebrochenen Herzen, sind Freilassung ausrufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden ziehen uns Frieden, ihren Kopfschnupfen statt Asche zu geben, Rühren, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, ein Flankentuch des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Gut, drei Verse geschafft, das reicht. Jetzt kann ich Kaffee trinken gehen und dann habe ich mein Soll für den Tag gemacht und dann ist alles gut zwischen mir und Gott. So, manchmal leben wir so, dass wir irgendwie einfach das abhaken, unser frommes Soll, und dann haben wir die Bibel gelesen, aber es hat nicht was gemacht. Manchmal wissen wir auch gar nicht mehr, was habe ich denn überhaupt gelesen? War ich in Jesaja oder war ich in Hesekiel oder wie auch immer? Weil wir haben es nicht wirklich registriert. Und deswegen, ich zeige euch nochmal, das Wort eben, du sollst es nicht nur lesen, sondern du sollst darin leben und da das als lebendig empfangen und durch das Wort hineintreten in die Realität. Amen. Das Wort ist die Tür. Deswegen, das machen wir jetzt nochmal. Jesaja 61. Da finden wir nämlich, im Wort findest du Versorgung. Deswegen sagt das David so klar, wer dein Wort findet, ist wie einer, der große Beute gemacht hat. Für viele ist das nicht ihre Lebensrealität. Viele haben nicht das Gefühl, sie haben große Beute gemacht. Viele fühlen sich, als hätten sie eine schwere Last auferlegt, das Wort lesen zu müssen. Aber das Wort ist wie eine große Beute, und es ist es tatsächlich, wenn wir mal registrieren, dass das wirklich den Zugang gibt zu all diesen Schätzen. Dann wird es wirklich plötzlich zur Beute, weil das Wort ist Versorgung, nicht Verpflichtung. Und da kommt noch mehr lebendiges Wasser. Manchmal auch ungefragt, kommt einfach, kommt lebendiges Wasser. Das ist so herrlich. So, da ist immer, deswegen, ihr dürft auf Spurensuche gehen im Wort und immer schauen, wo ist die Versorgung, wo ist die Versorgung, wo ist die Versorgung. Weil das Wort ist wirklich dir zum Schatz, zur Versorgung gesandt, zur Hilfe gesandt. Er sandte sein Wort zur Rettung. Er sandte sein Wort und mit dem Wort alles, was er hat an seiner Kraft. Und deswegen jetzt hier, wo ist hier in meinem Psalm hier, in Jesaja in diesem Fall, wo ist hier in Jesaja die Versorgung für mich? Wir haben hier Das Gnadenjahr des Herrn, wo Gott kommt, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Ich liebe das, dass bei Gott, dass er so realistisch ist. Also die Kinder Zions, wer ist denn das? Wer sind die Kinder Zions? Axel als eins, auf jeden Fall. Ein paar andere haben sich auch noch gemeldet. Aber wir sind das. Wir sind wirklich die Kinder Zions. Wir sind dieses Volk Gottes, die Kinder Zions. Und meistens denken wir bei den Kindern Zions an den Jubel, an die Freude. Aber das Wort Gottes ist sehr realistisch, dass es sagt, es gibt da manchmal Trauer. Wer von euch war schon mal traurig, obwohl du ein Kind Zions bist? Und das ist real, das ist normal, das ist Teil des Lebens hier auf der Erde. Und Gott geht da ganz realistisch mit um und sagt, wenn du traurig bist, wenn da Trauer ist, dann hat er hier etwas für uns zum Austausch, nämlich Kopfschmuck statt Asche. Was ist denn jetzt Asche? Jetzt mal ganz praktisch, was ist Asche? Was hast du nochmal gesagt? Energielos, sehr gut, genau. Wie entsteht nämlich Asche? Genau, etwas wird verbrannt und was zurückbleibt, ist Asche. Stimmt's? Und das, also Asche, ist ein normales Endprodukt von etwas hat gebrannt. Und das habt ihr alle auch schon mal erlebt, dass wir brennen für etwas, voller Leidenschaft sind. Und du brennst, brennst, brennst und dann merkst du, jetzt fühlt man sich auch ein bisschen aschig. So, man ist ein bisschen ausgebrannt, sagen wir ja so im Deutschen auch. Man ist ein bisschen ausgebrannt. Man hat gebrannt und was bleibt, wenn was gebrannt hat, ist Asche. Und wenn du merkst, da ist Asche, ist das nicht, oh, schlimm, das ist normal. Aber die Asche darf nicht bleiben, sondern immer, wenn du wieder frisch Feuer haben willst, muss die Asche weg. Stimmt's? Wir haben auch einen Kamin zu Hause, wird erst, bevor wir das Feuer frisch anmachen, machen wir die Asche weg. Asche weg und dann frisches Feuer, dass du frisch brennen kannst. Hier, sehr realistisch, Gott sagt genau das, statt Asche Kopfschmuck. Kopfschmuck statt Asche, wir haben das gestern sogar gesungen auch. Kopfschmuck statt Asche, Freude, Herrlichkeit statt Asche. Das heißt, erster Schritt ist dann, wenn ich hier reagieren möchte auf meine Bibellese von heute Morgen, erstmal, okay, Asche weg. Ihr merkt, ich mache das gleich immer, also nicht nur zum Demonstrieren, sondern ich bete manchmal dann so auch mit meinen Händen, wenn ich merke, ah, oh, ich bin jetzt echt müde. Ich habe so intensiv gelaufen und habe gebrannt für etwas, habe all meine Herzenskapazität hineingeworfen und ich fühle mich ein bisschen aschig, dann bete ich manchmal und sage so, Herr, alle Asche runter. Weil ich merke das manchmal, dass wie die Poren manchmal dicht sind. Wer kennt das? Man fühlt sich ein bisschen ausgebrannt, ein bisschen dicht. So, ihr dürft es mal gerade auch mit mir machen, wenn es jemandem so geht. Ihr dürft mal das wie sagen und sagen, ja, Herr, alle Asche runter. Von meinem Körper, von meiner Seele, meinem Geist. Es ist nichts Heiliges an meiner Handbewegung, aber es ist ein Kontaktpunkt des Glaubens, sich ganzheitlich bete, nicht nur mit Worten, sondern wirklich sage, ja, Herr. Mein ganzes, manchmal der Kopf, bei mir ist es oft der Kopf, weil ich viel, auch intellektuell manchmal viel arbeite und dann merke ich, boah, da muss die Asche runter. Oder als Leiter manchmal merke ich von den Schultern, Verantwortung, Asche, aber runter. Und dann bete ich das aus und merke, ah, es geht weg. Das ist schon der erste Part von Erlebnisaugenblick in der stillen Zeit. Asche ist weggegangen. Wow, dann gehst du ganz anders in den Tag. Aber eben nicht nur Asche weg, sondern dann, da gibt es offensichtlich im Austausch Kopfschmuck statt Asche. Und das hole ich mir jetzt ab. Durch das Wort hinein komme ich zum Vater und empfange Kopfschmuck statt Asche. Das darf ich an dem Morgen machen. Ich empfange plötzlich Kopfschmuck, ein Festturban heißt es da, auch in anderen Übersetzungen, eine Krone. Und ihr merkt gleich, wenn man so einen Kopfschmuck trägt, man geht gleich ganz anders durch den Tag. Man läuft gleich ganz anders, weil du kannst nicht mit dem Kopfschmuck und dann so nur so gebeugt laufen. So du trägst das dann voller Würde, deine ganze Haltung ändert sich. Das macht was mit deiner Identität, wenn du mit einem Kopfschmuck in den Tag startest. Wenn du so ins Büro kommst, dann verändert das was. Die anderen sehen es nicht, aber du siehst es. Eben die Inder haben sofort immer reagiert, wenn wir von Festturban gesprochen haben. Die kennen Festturbane. Weil zum Beispiel der Bräutigam, wenn der seine Braut abholt, dann trägt er einen Festturban. Und ist auf einem Pferd, total geschmücktes Gewand und hat diesen Festturban. Und wenn du die so durch die Straße reiten siehst, den Bräutigam, das ist immer ein Jubel, da ist eine Festgesellschaft, da ist der Bräutigam. Und der hat eine Haltung, also der strahlt übers ganze Gesicht und das ist der Mann des Tages. So, dieser Festturban macht was mit dem. Würde der Bräutigam so ganz bedrückt da lang reiten, würden sich wahrscheinlich alle fragen, zu welcher Braut der muss oder so, das passt nicht, das gehört nicht zusammen. Also, wenn du das empfängst und denkst, es ist ein Fest, ein Kopfschmuck, ein Festturban, dann macht das was, es ist ein Tag der Freude. Und allein diesen Vers schon zu empfangen, kann deinen Tag total verändern. Und das ist mal nur der erste Teil von diesem Vers. Also habe ich Asche schon weg, ich habe einen Festturban empfangen und dann gibt es Freudenöl statt Trauer. Also offensichtlich muss noch mal mehr Trauer weg. Gott reinigt uns immer von Trauer, Trübsal und er gibt uns im Austausch Freudenöl. Auch das finde ich herrlich von Gott, dass er nicht einfach nur sagt so, ich gebe dir statt Trauer Freude. Ist gar nicht so einfach, nämlich manchmal dann zu empfangen. Also, weil wir müssen, um was empfangen zu können, müssen wir es sehen können, müssen wir uns vorstellen können. Und wie empfange ich jetzt statt Trauer Freude? Muss ich jetzt, ha, 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 jetzt bin ich glücklich? Das ist schwierig manchmal. Wie empfange ich jetzt Freude? Das hilft dann manchmal. Jetzt nimm Freude, empfang Freude. Ja, aber wie? Freudenöl aber kann ich mir vorstellen. Öl kenne ich und Freudenöl, das kann ich mir wieder abholen. Ich sage, Herr, danke, dass du mir in deinem Wort sagst, du hast Freudenöl für mich statt Trauer. Und Herr, ich bring dir meine Trauer und ich empfange von dir Freudenöl. Und das kann dann auf mein ganzes Haupt, mein Gesicht und weil oft Trauer liegt oft wirklich auch auf dem Gesicht, auf den Poren. Und dann merkst du, ja, mein ganzes Gesicht ist ein bisschen traurig. Und dann braucht es, dass alle Poren wieder durchdrungen werden, wirklich von Gegenwart Gottes, von Freude. Ich merke manchmal buchstäblich auf meinem Gesicht, wie mein Gesicht manchmal wie hart versteinert ist. Und ich sage, danke, Herr, dass du Trauer, Härte wegnimmst und das Freudenöl auch mein Gesicht durchdringen darf. Und das macht was mit dir, wenn du Freudenöl plötzlich empfängst. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, jeder darf jetzt Freudenöl haben. Aber das ist ja nicht das Penatenöl jetzt, das macht. Das ist ja nicht heilig in sich. Aber ihr dürft auch da mal kurz die Augen schließen und sagen, ja, Herr, auch für mein Gesicht aus dem Unsichtbaren nehme und empfange ich jetzt Freudenöl. Und falls jemand von euch noch was loslassen muss, auch vielleicht Trauer irgendwo oder Traurigkeit oder Bedrückung, könnt ihr es kurz austauschen und sagen, Herr, ich gebe dir das und dann empfang mal bewusst aus dem Unsichtbaren Freudenöl und tu es auf dein Gesicht. Danke, Herr. Danke, Herr, dass dein Wort nicht Worte sind. Danke, dass das lebendig ist, dass es real ist. Und ich bete, dass jetzt, heute Nachmittag, hier mitten in Bielefeld, Herr, Freudenöl auf das Haupt meiner Geschwister kommt. Freudenöl aus dem Königreich Gottes, vom Thron der Gnade, vom Vater heute auf jedes Haupt kommt, Herr. Und dass unser ganzes Sein durchdrungen wird mit deinem Öl, mit deiner Gegenwart, deiner Salbung und deiner Herrlichkeit, Herr. Wir empfangen das, Herr, deine Versorgung, Herr, im Glauben. Amen. Dankeschön. So, auch das, wenn du mit Freudenöl dann gesalbt wirst morgens und du mit Freudenöl gesalbt reingehst in den Tag, es fühlt sich anders an, das garantiere ich euch. Ihr dürft das mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr euch ordentlich mal das Gesicht ölt. Es fühlt sich ganz anders an und man läuft anders durch den Tag. Und deswegen, wenn du aus dem Unsichtbaren das empfängst, es verändert was für deinen Tag, wenn du darin läufst an dem Tag und sagst, das ist übrigens auch Meditation. Meditation bedeutet nicht nur, dass du zurückgehst in eine Gebetskammer und immer nur dort meditierst, sondern im Prinzip sollst du im Wort bleiben, dass du dich siehst in dieser Identität von einer, die einen Kopfschmuck hat, die geölt worden ist mit Freudenöle heute Morgen. Und dass du dich an dem Tag, an dem Abendsplatz als so jemand siehst, der darin heute läuft, der heute geölt worden ist. Frisch geölt, gleich nach dem Aufstehen. Und dann gibt's hier gleich noch was. Drittes, Freudenöl statt Trauer. Und dann gibt es ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Wer hat von euch ist schon mal verzagt gewesen? Man merkt es so, Verzagtheit oder so. So, das, auch das ist mal wieder toll. Gott nimmt uns Dinge weg, Lasten weg, Verzagtheit nimmt er uns ab. Ich darf Verzagtheit bringen. Sie müssen sagen, Gott, ich bin hier ein bisschen verzagt und danke, Herr, ich gebe dir das und im Austausch empfange ich ein Ruhmesgewand. Ah, und darf in einem Ruhmesgewand heute laufen, statt in einem verzagten Geist. Und das Tolle ist an diesem Ruhmesgewand, ich muss ja nicht mich meiner selbst rühmen, ich rühme mich meines Gottes. Und ich darf in Herrlichkeit laufen, in Ruhm laufen und in Lobpreis und in Jubel, weil er mein Ruhm und meine Freude ist. Und er mich sogar kleidet da rein. Wie ich gesagt habe gestern, er ist uns näher. Wir sind in ihm. Er ist unser Ruhm. Und ich werde sogar buchstäblich in ihn gekleidet und darf in diesem Ruhmesgewand mich bewegen durch diesen Tag. Das hat Gott für uns. In unserer Heimat, im Königreich Gottes, dürfen wir entdecken die zahlreiche, überreiche Versorgung, die er für uns hat, die wir hier auf der Erde auch brauchen. Ich brauche das hier in meinem Alltag, dass ich Verzagtheit loswerde und in ein Ruhmesgewand gekleidet werde, dass ich mit Freudenöl gefüllt werde, weil ich habe nicht Freude einfach nur in mir manchmal genug, aber ich darf Freudenöl empfangen. Wir dürfen nehmen, empfangen und lernen, darin zu leben. Und genau das soll geschehen, während wir im Wort uns bewegen, das Wort unsere Heimat wird, dass wir es eben nicht lesen nur, sondern dass wir es tief empfangen. Dass das Wort uns zum Lebensort wird, zur Quelle, zum Lebensraum. Und dann verändert das Wort für uns alles an unserer Identität und Heimat. Und so ist auch in diesem Seminar, wenn es um Identität und Heimat geht, ist das Wort selbst der Durchgang, den Jesus geschaffen hat, der das lebendige Wort ist. Das ist der Schlüssel zu einer neuen Identität und einer neuen Heimat im Königreich Gottes, das aber hier auf der Erde landen will. Ist das nicht genial? Herr, ich danke dir total dafür. Ich danke dir so sehr, dass du uns dieses Wort geschenkt hast und dass wir ja nicht müde werden, Herr, dein Wort zu entdecken. Ich danke dir, Herr, dass mit so vielen Versen, Kapiteln, Verheißungen und Worten, du uns alles an Versorgung sendest, was wir benötigen zum Leben hier auf der Erde. Und danke, dass wir das entdecken dürfen, darin Heimat zu haben, Herr. Dass dein Wort uns näher ist als alles in der sichtbaren Welt. Und dass dein Wort uns so real, so anfassbar, so greifbar wird, dass wir wirklich buchstäblich darin leben können. Und das bete ich, Herr, heute. Für meine Geschwister hier und auch für mich selbst, Herr. Ich bitte für diesen lebendigen Zugang zu deinem Wort, dass der alles in unserem Leben nochmal auf den Kopf stellen darf, weil plötzlich du hineinkommst, weil du nicht weit weg bist, weil dein Reich nahe gekommen ist und wir in dir und an dir leben dürfen, Herr. Amen. Amen.